America's Choice, der US-Wahlcast.
Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der US-Wahlcast aus Berlin. Ausgerichtet wird dieser Podcast von der Atlantikbrücke und dem Aspen-Institut Berlin. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und euch im Laufe der nächsten Wochen und Monate regelmäßig Updates und Einschätzungen zum US-Wahlkampf. Aktuell, überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Experten aus Deutschland und Amerika. Heute ist Mittwoch, der 12. August 2020. Mein Name ist David Eisner, ich bin der Geschäftsführer der Atlantikbrücke. Mit von der Partie ist in diesem Podcast normalerweise auch unser Freund Tyson Barker von Aspen. In der nächsten Folge nach der Sommerpause ist auch er wieder mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast und Gesprächspartner Kerstin Kohlenberg. Kerstin Kohlenberg ist seit 2014 Auslandskorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit in Washington D.C. Ihre journalistische Laufbahn begann beim ZDF, später arbeitete sie als Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel und kam 2004 zur Zeit, zunächst in das Ressort Dossier und 2011 wurde sie stellvertretende Ressortleiterin des neu gegründeten Zeitressorts Investigativ. Sie studierte Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in Marburg, Berlin und New York und ist Trägerin des renommierten Theodor-Wolff-Preises. Frau Kohlenberg, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Also, now let's get started. Lange hat die Öffentlichkeit auf diese Bekanntmachung gewartet und vielen dauerte der Entscheidungsprozess viel zu lange. Seit gestern wissen wir, der designierte Präsidentschaftskandidat US-Demokraten Joe Biden zieht zusammen mit der Senatorin Kamala Harris in den Wahlkampf. Joe Biden hatte sich mit der Entscheidung viel Zeit gelassen, was auch im eigenen Lager für wachsenden Unmut gesorgt hatte. Für manche war es der Beweis dafür, dass sich Joe Biden bei wichtigen Entscheidungen selbstbewusst die Zeit für gründliches Nachdenken nimmt. Viele sahen es als Zaudern und Mangel an Entscheidungsfreude. Die nun gefällte Entscheidung ist historisch. Kamala Harris wäre die erste Frau und zudem die erste schwarze Frau im Weißen Haus. Ihre Mutter wanderte in den 60er Jahren aus Indien in die Vereinigten Staaten ein. Ihr Vater stammt aus Jamaika. Wofür steht Kamala Harris? Was sind die Kernpunkte ihrer politischen Agenda und wie wird Bidens Entscheidung den weiteren Verlauf des Wahlkampfes beeinflussen? Hierüber wollen wir heute sprechen und wir richten einen besonderen Blick auf die amerikanischen Vororte, die Suburbs und ihre Wählerschaft. American Suburbia, gepflegte Vorgärten, Häuser wie aus dem Katalog, Verandas, Barbecue am Wochenende, Sehnsuchtsorte der aufstrebenden amerikanischen Mittel- und Oberschichten, immer öfter mit Wachpersonal am Eingang der Siedlung. Die Suburbs sind einmal mehr zum Austragungsort politischer Auseinandersetzung geworden. Die Vorortidylle und die Sicherheit ihrer Bewohner ist in Gefahr, warnt Präsident Donald Trump. Wegen dorthin überschwappender Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus und wegen der Pläne des Herausforderers Joe Biden, die Vorstädte durch eine Änderung der Bau- und Siedlungspolitik sozial zu diversifizieren. Aber kommt diese Botschaft an? Inwiefern haben sich die Vororte seit den 60er Jahren verändert? Sozial, ökonomisch, politisch, rassenspezifisch? Und warum sind die Vororte wahlkampfstrategisch überhaupt so relevant? Auch hierüber wollen wir heute sprechen. Liebe Frau Kohlenberg, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat seine Running Mate, seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft nun bekannt gegeben, Kamala Harris, die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien, die sich zuvor ja selbst um die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten beworben hatte. Wer ist Kamala Harris? Für welche Position steht sie? Welches Kalkül der Biden-Kampagne steht hinter dieser Nominierung? Was ist Ihre Einschätzung hierzu?
Also zuerst einmal hieß es zwar jetzt häufig in den Medien, der Biden, der hat so gezaudert und es hat so lange gedauert. Um ehrlich zu sein, wenn man sich das jetzt anschaut, die Entscheidung und wie gut das funktioniert hat, dann muss man schon sagen, dass diese Kampagne eigentlich enorm gut funktioniert. Und dieses lange Spekulieren hat natürlich auch das Interesse an dieser Nachricht unglaublich nach oben gepeitscht. Und ich glaube, das war möglicherweise auch ein bisschen Absicht, denn das hat jegliche andere Thematik verdrängt. Man konnte Kamala Harris vorher nicht angreifen, weil keiner wusste, wer es werden wird. Und jetzt gibt es ein paar Tage, bis der Parteitag der Demokraten am Montag beginnt. Und eigentlich gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um das jetzt zu verkünden. Kamala Harris selber ist wie Joe Biden keine überaus progressive linke Politikerin, sondern auch gehört eher zum moderaten Teil der Partei. Sie ist Senatorin in Kalifornien, auch erst seit wenigen Jahren, wurde dort im letzten Wahlgang gewählt. Und sie ist eine Figur, die im Grunde genommen unglaublich viel abdeckt für Biden. Sie ist eine Frau, sie ist farbig, würde man bei uns sagen, also Woman of Color, die Mutter Inderin, der Vater aus Jamaika, also sie ist asiatisch und African American, beides. Sie ist, wenn man es so ausdrücken will, sie hat die Kulturen, die Weiße und die Schwarze und die Indische, alles miteinander vermischt. Und das ist, glaube ich, eine gute Figur. Das ist so ein bisschen wie Obama. Das ist ein African American, der sich aber sehr viele kulturelle Merkmale des weißen Amerikas angeeignet hat. Und sowas, muss man sagen, ist im Wahlkampf immer noch entscheidend, dass man die Brücke bilden kann. Und das kann Kamala Harris, glaube ich, sehr gut. Und das war wohl auch die Spekulation, dass Ethnizität wichtiger ist, als zu sagen, man nimmt einen Politiker, der möglicherweise noch ein Swing State beeinflussen kann und dort noch Wähler für Biden mobilisieren kann.
Und um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, wahlkampfstrategisch der Zeitpunkt dieser Kommunikation, es wurde ja auch oft kritisch angemerkt, man hört von Joe Biden wenig, er sitzt in Delaware und kann nicht so richtig Wahlkampf betreiben, nicht zuletzt wegen der Pandemie. Wäre es da nicht auch, so könnte man ja auch argumentieren, gut gewesen, eine Frau an seiner Seite zu sein, wie ihm Kamala Harris, die schon früher ihm geholfen hätte, dieses Momentum, vielleicht auch mehr Enthusiasmus in die Kampagne mit reinzubringen?
Also wenn man sich die Umfragen anguckt, ist das, glaube ich, nicht nötig. Die Biden hat nicht viel getan und trotzdem sind die Umfragen für ihn immer besser geworden. Er musste nur Trump machen lassen und das war wohl möglich, das Kalkül zu sagen, jetzt lassen wir erstmal Trump in seiner vollen Extremheit wirken und das Momentum wollen wir uns nicht kaputt machen. Und jetzt sozusagen für den letzten Abschnitt, für die letzten knapp 3 Monate, jetzt hat man ein Team, das noch neu ist, das nicht verbraucht ist, das noch Neuigkeitswert hat in den Medien, auf das man sich konzentrieren kann. Und das hilft jetzt nochmal über die letzte Zielgerade. Für mich erscheint das relativ plausibel und es scheint bislang auch sehr gut zu funktionieren.
Glauben Sie, es gibt auch Risiken möglicherweise, die diese Nominierung mit sich bringt, aus Sicht der Demokraten? Es gab ja auch einige Stimmen, die sagten, sie sei damals als Staatsanwältin beispielsweise nicht besonders progressiv gewesen, Status quo orientiert, ja, politisch erfahren, aber vielleicht nicht unbedingt eine Person, die für den Aufbruch steht, den sich vielleicht jetzt manche wünschen. Hat sie das Mobilisierungspotenzial, vielleicht auch den innerhalb dieser Gruppen, die sich einen Change, einen wirklichen Aufbruch wünschen?
Ja, Biden hat es natürlich verdammt schwer. Also er hat eine Partei, die gespalten ist in ein zunehmend linkeres und wachsendes junges Lager. Und er hat die Mitte oder das eben auch ein bisschen nach links rücken, aber diese zentristische Partei der Demokraten. Und er muss zusätzlich noch rechts von der Mitte die Leute mit ins Boot nehmen, die von Trump enttäuscht sind, aber trotzdem natürlich nicht linke Politik befürworten. Also da wird von ihm ein Spagat erwartet, der eigentlich fast unmöglich ist. Und ich muss sagen, meine Bewunderung für Bidens politische Fähigkeiten, die hat wirklich in den letzten Wochen, Monaten zugenommen. Denn die Fähigkeit, das Lager von Sanders und die mittigen Republikaner miteinander zu vereinen, was ihm ja gelungen ist, zumindest mal in der Organisation, also wie die Wähler jetzt reagieren werden, das muss man halt schauen. Aber das ist, finde ich, schon ziemlich einmalig. Hillary Clinton hat das nicht hingekriegt und Biden hat diese Unity Task Force entwickelt. Da saßen Leute vom Biden-Team und Leute vom Sanders-Team drin, die haben das Wahlprogramm erarbeitet und dadurch hat er sich die Zustimmung von linken Gruppen wie Umweltgruppen. AOC saß mit in dieser, also die junge Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez saß mit einer dieser Taskforce vor. Und das hat er wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und jetzt hat er eine Frau als Running Mate, die eher in der Mitte ist, die sich aber in den letzten Monaten ganz stark als eine Juristin hervorgetan hat, die einen juristischen und einen Polizeiwandel hervorrufen will oder ermöglichen will und die für Polizeireform ist, die für Justizreform einsteht, die dazu Projekte und Ideen erarbeitet hat. Und ich glaube, er hat allen beweglichen Teilen in diesem Wahlkampf, die hat er irgendwie zusammengebracht und hat die an ihrem jeweiligen Interesse gepackt. Und das ist eine wahnsinnig komplizierte Koalition, aber bislang scheint mir das zu funktionieren. Und da Kamala Harris zwar hart gegen Drogen vorgegangen ist, damals in Kalifornien als Generalstaatsanwältin, gleichzeitig ist sie aber eine Woman of Color und hat sich ja auch entwickelt in der Zwischenzeit. Und ich glaube, man muss Risiken eingehen und das ist das Risiko. Wie werden die Linken auf Kamala Harris reagieren? Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, das war eine ziemlich clevere Wahl.
Es geht ja auch darum, diejenigen Wähler zu gewinnen, die vielleicht beim letzten Mal für Trump gestimmt haben, aber die jetzt Joe Biden für einen electable candidate heißen und ihn nicht sozusagen als, wie das vielleicht bei Elizabeth Warren der Fall gewesen oder bei Sanders für einen Sozialisten halten, sondern denken, da wird sich sozusagen nicht allzu viel ändern. Welche Rolle spielt in diesem Kontext Kamala Harris? Sie hat viel Unterstützung bei African Americans, bei den Frauen, bei den Wählern mit Universitätsabschluss. Sie setzt sich ein, aber auch für Abtreibung, für Diversity-Themen, verteidigt das sozusagen die Dreamer, setzt sich gegen Rassismus, Diskriminierung ein. Das sind eigentlich nicht diejenigen Themen, sag ich mal, wo man eher im konservativen Lager auch Stimmen abholen kann. Kann sie da helfen oder wie würden Sie das einschätzen, so auf der eher konservativen Seite derjenigen, deren Stimmen man jetzt möglicherweise zurückgewinnen könnte?
Ja, also die Konservativen, die teilen sich ja auch wieder in die sogenannten Never-Trumper ein, also die Leute wie John Kasich, die zwar Republikaner sind und gegen einen großen Wohlfahrtsstaat sind, aber gleichzeitig von Anfang an Trump und die Richtung, die Trump mit der Partei eingeschlagen hat oder für die Partei eingeschlagen hat, ablehnen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die die weißen Arbeiter, die eigentlich Bernie Sanders-Fans waren, als der dann ausgestiegen ist, für Trump gewählt haben. Das sind natürlich zwei extrem unterschiedliche Zielgruppen. Die Kasich, die werden von Kamala Harris, glaube ich, wenn nicht begeistert, aber zumindest mal, die werden mit der kein großes Problem haben. Denn sie macht ja jetzt keine Innenpolitik, sondern ist eine Stellvertreterin für eine Richtung der Partei. Und sie ist eher, kommt aus Kalifornien, also Technologie, Geld spielt da eine Rolle. Sie ist mit einem wohlhabenden Anwalt verheiratet und sie gehört zum Establishment. Sie ist nicht jemand, der bislang groß sich damit hervorgetan hat, das ökonomische System Amerikas verändern zu wollen oder dramatische Veränderungen hervorzurufen, sondern ist wie Biden jemand, der kleine Schritte geht. Die ist da eigentlich näher an Hillary Clinton, hat aber eben jetzt den ethnischen Bonus, der jetzt in dieser Zeit eben doppelt wiegt, würde ich sagen. Die ehemaligen Sanders-Fans, die Trump gewählt haben, für die wird sie nichts bedeuten. Das ist eher dann jemand wie Joe Biden, der die Leute anspricht. Aber sie muss ja auch nicht die gesamte Vielfalt der möglichen Wähler ansprechen, sondern sie ist eben für einen Teilbereich und sie wird möglicherweise diese ehemaligen Sanders und dann Trump-Wähler auch nicht unbedingt abschrecken, weil sie ist nicht jemand, der sagt, die Polizei muss aufgelöst werden, sondern sie ist jemand, der die Polizei immer sehr eingesetzt hat in ihrer Arbeit und die jetzt eben eine Reform erarbeiten will, aber nicht, wie Trump das behauptet, die Polizei abschaffen will.
so die ausländischen Beobachter, auch die europäischen Beobachter und wahrscheinlich die meisten auch politischen Akteure in Deutschland befinden sich gerade im Abwartemodus. Ihrer Einschätzung, sollte Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden und Kamala Harris die Vizepräsidentin, was würde das bedeuten für die transatlantischen Beziehungen und insbesondere für unser zurzeit ja doch sehr belastetes deutsch-amerikanisches Verhältnis?
Um ehrlich zu sein, ich glaube, das hängt ein bisschen mehr von Europa ab als von Joe Biden. Joe Biden hat seine ganze politische Karriere auf der Nachkriegsordnung Amerikas aufgebaut. Also die Rolle, die Amerika in der Welt gespielt hat und das Verhältnis, das es zu Europa hatte, das war so ein Kernpunkt seiner Sicht auf die Welt. Und er wird natürlich jetzt wieder versuchen, die Kontakte und die Zerwürfnisse aufzulösen und wieder Vertrauen herzustellen. Die Frage ist, wie reagiert Europa darauf? Vertrauen die Biden? Glauben die, dass Biden das auf Dauer stabilisieren kann, dass nach Biden es so weitergeht, wie er verspricht? Oder ist die Gefahr, dass das Ruder wieder schnell rumgerissen wird? Also sind die Amerikaner ein stabiler Partner? Oder ist das politische System hier mittlerweile so haltlos und so undemokratisch, dass man letztendlich sich nicht mehr so hundertprozentig darauf verlassen kann, was in den nächsten 4 Jahren ist, nicht mehr langfristig planen kann? Und ich könnte mir vorstellen, dass Europa da derjenige ist, der möglicherweise das Verhältnis etwas zurückhaltender definiert, als es sich die Amerikaner wünschen.
Hinzu kommt ja natürlich auch, dass viele der Positionen, die derzeit Präsident Trump zugeschrieben werden oder auch Konflikte, die wir hatten in den letzten Monaten und die auch zum Teil eskaliert sind oder sich doch sehr verhärtet haben zumindest, ihm als Person zugeschrieben werden. Aber möglicherweise stellt es sich doch etwas differenzierter dar. Stichwort Nord Stream 2, ein Projekt, das auch unter den Demokraten sehr kritisch beäugt wird. Also viele der Konfliktthemen werden ja bleiben. Sehen Sie das ähnlich?
Klar, also Trump, der Erfolg von Trump beruht darin, dass er viele Widersprüche, die die Demokraten versucht haben zu verwischen, weil sie einfach wahnsinnig schwer sind aufzulösen, dass er da eine Lupe draufgelegt hat und diese Widersprüche riesengroß gemacht hat. Also ob das jetzt die 2% Ausgaben am Verteidigungshaushalt und NATO-Gelder sind, das sind Dinge, die auch Obama immer schon gefordert hat und die er aber nicht so groß gemacht hat, weil er das Verhältnis nicht gefährden wollte. Aber die Tatsache selber ist natürlich nicht weggegangen. Und Trump hat all diese Widersprüche, die Demokraten nicht auflösen konnten, die hat er beleuchtet und großgezogen. Und die werden natürlich bleiben.
Wir wollen jetzt den Blick richten in die amerikanischen Vorstädte, in Suburban America. Mit einem Tweet wandte sich Präsident Trump vor kurzem auf Twitter an die Suburban Housewives of America. Er warnte sie, Biden will destroy your neighborhood and your American dream. Also Biden wird ihre Nachbarschaft und den amerikanischen Traum zerstören. Dieser Tweet ist in mancherlei Hinsicht erklärend und bemerkenswert. Aus Ihrer Sicht, wer sind diese Suburban Housewives, an die sich der Präsident hier richtet? Welchen oder auch wessen amerikanischen Traum will Joe Biden denn hier aus seiner Sicht zerstören? Und was hat das alles mit dem Wahlkampf zu tun?
Ja, da macht Trump wieder etwas, was er so oft macht. Er blättert quasi im Bilderbuch Amerikas aus den 50er Jahren, als die Vororte das Zeichen von Aufstieg und Erfolg waren, als die Familien mit Krediten, die der Staat vergeben hat, die sehr billig waren für vor allen Dingen weiße Amerikaner, eben in die dort neu gebauten Vorortsiedlungen gezogen sind. Mhm. Und die Frauen haben nach dem Krieg, in dem sie sehr viel gearbeitet und die Familien versorgt haben, jetzt waren sie plötzlich wieder auf dieses konservative Bild von der Hausfrau, die sich um die Kinder kümmert und in dem neuen Haus sitzt, reduziert. Und das ist natürlich ein Bild von Familie, von Amerika, von Zusammenleben, das für moderne Frauen unakzeptabel ist, das aber ein bisschen die Grundlage ist dieses amerikanischen Traums, den Trump immer wieder für seine weißen Wähler versucht zu erzeugen, in denen man eben in die Kirche ging, in dem Frauen und Männer miteinander verheiratet waren, in dem die Männer Jobs hatten, die die Familie ernähren konnten und die Frauen eben zu Hause blieben. Und das ist ein Bild, das er jetzt wieder erzeugt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er da das Gefühl für Amerika verloren hat. Denn die Frage ist, wie viele von diesen Frauen gibt es noch? Natürlich gibt es viele evangelikale Amerikanerinnen, die das unterstützen, dieses geordnete und sehr homogene Leben. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann haben sich die Vororte doch sehr, sehr, sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und die Wirtschaft hat sich verändert. Man kann nicht oft nicht mehr mit nur einem Einkommen eine Familie durchbringen. Frauen wollen auch was anderes als dieses Bild, was Trump da erzeugt. Und deshalb glaube ich, ist er da so ein bisschen out of touch. Und ich glaube, dass ihm das nicht den Erfolg bringt, von dem, den er sich erhofft.
Also ist im Grunde genommen reklamiert also eine Opposition zwischen the inner cities, also da, wo Unruhe herrscht, wo Kriminalität herrscht, wo die Proteste gerade wüten, und sozusagen die friedlichen Vororte. Und diese Gegenüberstellung, die funktioniert einfach nicht mehr, auch soziologisch nicht mehr. Sie haben sie eben erwähnt, und in der Tat, die Zahlen zeigen ja auch, dass diese Vorstädte sehr viel diverser geworden sind. Also 40% der Amerikaner leben heute in Suburbs, 4 von 10 gehören Minoritäten an. Gerade in den etwas dichter besiedelten Vororten haben wir 50% weiße, 50% nicht weiße Einwohner. Insofern ist das auch sehr viel diverser geworden. Und dennoch muss man ja vielleicht zugestehen, dass gerade so jetzt die aufflammenden Proteste nach dem Tod von George Floyd oder der Tötung von George Floyd viele in Unruhe versetzt haben. Man hat so das Gefühl, hier geraten möglicherweise Dinge in Unordnung, es wird geplündert und so weiter. Also vielleicht ist es gar nicht so ganz verfehlt, hier auch sozusagen die Ängste anzusprechen.
Ja, wo ich glaube, das muss man auseinanderhalten. Also die Ansprache an die White Suburban Wife ist das eine. Und das Angstmachen vor den Inner Cities ist das andere. Denn das hat möglicherweise mehr Erfolg, denn sowohl Weiße als auch aufsteigende Schwarze oder Migranten haben keine Lust, dass in ihrer Stadt geplündert wird oder dass sie ihre Fenster vernageln müssen. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Dieses Ideal, dieser Vorstadt, dieses weiße Ideal, das gibt es, glaube ich, in dem Sinne nicht mehr. Die Angst davor, dass das eigene Eigentum zerstört wird, das hat mittlerweile jeder. Das haben da gibt es, glaube ich, keine Trennung zwischen Minderheiten und Weißen. Die Vorstädte, die waren ja zuerst eben als diese weißen Enklaven geplant, und dann zogen ja immer mehr Weiße raus, weil es eben in den Innenstädten in den 60er Jahren sehr viele Proteste gab. Schwarze und African Americans, die protestiert haben. Und dann zogen aber immer weiter, immer mehr Leute raus, weil es auch so eine Aufstiegschance war. Und Italiener und jüdische Amerikaner, mein Schwiegervater erzählte mir mal, die sind eben auch rausgezogen, die Großeltern und die Eltern meines Schwiegervaters, die sind in New York groß geworden. Er ist dann mit seiner Frau in den Vorort von New York gezogen, und dort hat dann der Nachbar irgendwann bei ihm angeklopft und sagte, weißt du, wer dieses Haus da hinten gekauft hat? Das ist unglaublich. Und er sagte, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Wer ist es? Das ist ein Italiener. Und das war dann schon so, dass die Italiener, die Italian Americans, die lebten halt in einem bestimmten Teil des Vorortes, die Jewish Americans lebten im anderen, und das vermischte sich langsam, aber das fand natürlich dort auch statt. Und dann hat sich das ja wieder verdreht, und das ist das Interessante, dass die Städte, die ja ursprünglich mal industrielle Städte waren, in denen Fabriken waren, in denen dann keiner mehr arbeiten wollte, weil es auch nicht besonders gesund war. Die Industrie hat sich verändert und es war mehr Dienstleistung. Und plötzlich wurden Städte wieder, Innenstädte wieder wahnsinnig attraktiv für junge Leute. Und dann passierte eben was, dass die Vororte wurden plötzlich so zu dem Killerphänomen. Oh Gott, wer will denn so noch leben? So homogenisiert, alles gleich, ist überhaupt nicht kreativ. Und alle zogen in die Stadt. Und das war der Moment in den 90ern, in denen sich das wieder vertauscht im Grunde genommen, dass die Innenstädte das Interessante wurden. Und wenn man sich jetzt anguckt, der Vorort, in dem meine Schwiegereltern leben, da wird versucht, so eine Art kleine Stadt zu erzeugen, weil sogar die Leute in den Vororten, die wollen jetzt auch so dieses urbane Gefühl haben. Und das, glaube ich, unterschätzt Trump. Und deshalb ist der Vorschlag, den Biden gemacht hat, eben diese Vorstädte zu urbanisieren, das bedeutet, dass man da nicht nur einstöckig bauen darf, sondern eben auch mal zweistöckig, dass es da Geschäfte geben kann und nicht nur Wohnhäuser. Das war ja früher die Bedingung, dass dort eben nur gewohnt werden kann und eingekauft wird eben in den Malls. Das war die Durchindustrialisierung des sozialen und privaten Lebens, dass das aufgehoben wird, dass Leben, Arbeiten und Konsumieren, dass das wieder an einem gleichen Ort stattfindet. Und das sieht man überall in Amerika und das ist ein Prozess, der jetzt schon seit 15, 20 Jahren zu beobachten ist. Und da, glaube ich, liegt Trump falsch, dass er da nochmal dieses 50er-Jahre-Phänomen erzeugen kann.
Sind Sie sicher? Also ich frage mich, ob diese Zoning-Laws, die Sie gerade erwähnten, ja, also ob das also sozusagen die Veränderung der Bebauungsordnung für diese Vororte, die eben sozusagen größere Wohnkomplexe da jetzt möglich machen könnten, ob das nicht vielleicht doch die sozialen Statusvorteile, die sich die Menschen ja auch hart erarbeitet haben, so ist ja ihre Wahrnehmung, nicht? Also die sind eben rausgezogen, die konnten sich das Leben in den Suburbs dann immer leisten, ein eigenes Haus, sozusagen auch eher in der Ruhe abseits der Innenstädte, auch wenn sich das in den letzten Jahren, wie Sie beschrieben haben, etwas verändert hat. Aber so wird es ja wahrgenommen. Also es ist ein sozialer Statusvorteil, in einer ruhigen Nachbarschaft zu wohnen, in einem eigenen Haus und die Kinder können auf der Straße spielen. Und jetzt verändert sich dieser Wohnraum durch politische Maßnahmen, durch gezielte Maßnahmen zur Diversifizierung, auch zur sozialen Diversifizierung der Einwohnerschaft. Das schafft doch schon möglicherweise Unsicherheit oder bringt auch Widerspruch.
Ich glaube, da muss man unterscheiden, welche Vororte man meint. Es gibt natürlich einige der reichsten Orte in Amerika sind solche sogenannte Vororte, Vorstädte, Palo Alto zum Beispiel oder Greenwich oder Bethesda in Maryland. Da wohnen Leute, die sehr nah an der Stadt wohnen, die in Bethesda zum Beispiel mit der U-Bahn bis nach Washington reinfahren können. Also das sind gar nicht mehr diese alten Commuterstädte, sondern da gibt es eine städtische Struktur. Und dann gibt es eben diese Vororte, die armen Vororte um Chicago herum, in denen diese weit ausgebreiteten, ehemaligen geplanten Communities mittlerweile von mehr Minderheiten und African Americans bewohnt werden. Und das Problem dort ist, und das ist etwas, was Joe Biden anspricht. Ich glaube nicht, dass er jetzt große Projekte in Palo Alto vorhat, aber dass in diesen Orten natürlich viel mehr Leute arbeitslos sind, dass viel mehr Leute soziale Einrichtungen benötigen, die es in diesen Vororten nicht gibt, dass es Kindergärten, Betreuungseinheiten, soziale Versorgung, dass es das alles nicht gibt, weil diese Vororte waren ja geplant als Traum der Individualisierung, ne? Mein Garten, mein Hund, mein Haus, meine Waschmaschine. Da war nicht viel mit wir. Und was Biden vorschlägt und was auch sehr wichtig ist, um diese Vororte nicht in Slums abrutschen zu lassen und um Gewalt auch vorzubeugen, um Kinder zu schützen, da will er ein bisschen mehr wir wieder reinbringen, indem man eben sagt, okay, ihr könnt hier doppelstöckig bauen. Ihr könnt nicht nur Wohnhäuser, sondern eben auch zum Beispiel ein Krankenhaus oder soziale Einrichtungen bauen, um diese Vororte, um den Vororten das an sozialen Netz zu geben, was die Bewohner dort einfach brauchen.
Vielleicht nochmal tatsächlich einen Blick jetzt auch so ein bisschen auf die demoskopische Lage. Es ist so, dass Trump auch in den Suburbs, was historisch betrachtet ungewöhnlich ist für einen republikanischen Kandidaten, gerade deutlich hinten liegt. Also wenn man sozusagen mal die Wählerschaft aller Suburbs in den USA addiert oder zusammennimmt, dann liegt er da bei einer Zustimmungswert von 35%, Biden bei 51%, also eine Differenz von 16%. Also ist das möglicherweise am Ende eine der entscheidenden Wählergruppen für den Ausgang dieser Wahl? Würden Sie das so sagen?
Das wird ja schon seit Jahren immer vorhergesagt, dass das die Orte sind, an denen sich die Wahlen in den nächsten Jahren entscheiden wird. Und die Demokraten haben immer darauf gesetzt, dass es jetzt schon der Fall ist. Und Hillary Clinton hat dann gemerkt, dass es doch noch nicht ganz so der Fall ist. Denn da gibt es dann immer wieder so eine Wahlarithmetik, welche Stimme zählt wie viel. In Amerika ist es ja nicht so, dass eine Stimme genauso viel zählt wie die andere, sondern es geht immer, wie viele Stimmen pro Wahlmänner vergeben werden. Und in sehr gering besiedelten Staaten sind halt weniger Stimmen für einen Wahlmann nötig als in diesen echt dicht besiedelten Metropolitan Areas. Und das ist eine Rechenleistung, die man da vollbringen muss, die ist schwierig vorherzusagen. Aber was zu beobachten ist, dass sich diese Vororte alle langsam, das ist wie bei so einer Reaktion, wie wenn man ein Papier ins Wasser legt und das Foto langsam zum Vorschein kommt, langsam werden die blau. Also das sieht man in Texas, das sieht man in vielen Midwestern States, dass dort Ringe um die Großstädte gebildet werden und diese Ringe werden größer. Die Frage ist dann, wie viel Wähler das wirklich dann oder wie viel Wahlmänner das dann letztendlich bringt. Und das ist dann immer so eine Art, wie so eine Art Kuchenrezept. Wie viel brauche ich von dem einen und wie viel brauche ich von dem anderen, um einen gut schmeckenden Teig zu machen? Hillary hat gedacht, sie braucht keine weißen Arbeiter mehr. Sie schafft es alleine mit den Vororten. Das sind ja meistens dann Immigranten, die besser gebildet sind, die aufsteigen wollen, die einen liberaleren Hintergrund haben. Und dafür macht man eine bestimmte Politik. Und sie hat gedacht, das andere Thema kann sie im Grunde genommen aufgeben. Und man merkte, so, es geht noch nicht. Und Joe Biden ist ja jemand, der jetzt versucht, das aufzuteilen. Er ist derjenige, der die weißen Amerikaner anspricht und hofft, das sind ja wirklich oft immer nur wenige Prozent, die man braucht, aber diese wichtigen wenigen Prozent in Pennsylvania, in Wisconsin, ja. Also auch die Leute, die Weißen, die in den armen Vororten leben, sind ja nicht nur Schwarze und Minderheiten, sondern es gibt ja auch wahnsinnig viele unglaublich arme weiße Vororte. Diese Leute versucht er anzusprechen. Er hat ja auch so ein Projekt oder so ein Buy America heißt das, in dem er sehr stark auf Trumps ökonomischen Populismus abhebt, was Trump ja damals mit Bernie Sanders gleich hatte. Und da versucht er, eine Brücke zu bauen für diese Leute. Und Kamala Harris ist halt, sie ist ja die Wiedergeburt dieses Aufsteigertraums, dieses Vorort-Aufsteigertraums. Und das ist das Team, was er anbietet. Und wenn man sich das nur auf dem Papier anguckt, müsste es ganz gut funktionieren. Aber wer weiß.
Vielleicht eine letzte Frage noch einmal zur amerikanischen Hausfrau in den Vororten. Trump hatte ja mit dem eben erwähnten Tweet versucht, sich gerade an diese Wählergruppe, vor allem auch an die Frauen insgesamt zu richten. Mit welcher Botschaft lassen sich die Frauen in den USA, mit welcher politischen Botschaft ließen sie sich denn ihrer Meinung nach zurzeit erreichen? Welche Botschaft würde resonieren?
Ich glaube, dass die Frauen kann man möglicherweise wirklich nur mit einem Thema erreichen und das ist die Angst um die Kinder, die Angst um die eigene Familie. Und das ist Gewalt in den Innenstädten. Das macht Trump ja, indem er Portland hochpeitscht und letztendlich dieses Thema versucht, zu einem dominanten Thema zu machen. Die Demokraten wollen die Innenstädte und damit auch die städtischer gewordenen Vororte zu Kriegszonen ausbreiten. Und ich glaube, die Angst davor, dass dem Kind oder den Kindern und der Familie was passiert ist, ist das Einzige, was die Menschen dazu bringt, gegen ganz viele andere Interessen zu wählen. Inwieweit das Erfolg hat, muss ich echt sagen, ist total schwer einzuschätzen. Wenn man sich anschaut, wie unglaublich überwältigend die Unterstützung der Demonstranten nach George Floyd war, also in ganz Amerika, sogar in konservativen Kleinstädten. Ich war in Maine, in einem Ort, in dem wirklich die Mehrheit, ganz ländlichen Ort, in dem die Mehrheit für Trump wählt, und an meinem Ferienhaus Türschlüssel war Trump-Force-Anhänger dran. Also das ist ganz klar. Und trotzdem standen dort vor den Scheunen Black Lives Matter-Plakate. Das hat mich echt total überrascht. Und dieses Gefühl, dass Amerika eben nicht das Land ist, was die Welt jetzt plötzlich glaubt, dass es ist, rassistisch und durch und durch von Sklavereibefürwortern irgendwie bewohnt. Das ist, glaube ich, was. Und das hat mich selbst total erstaunt, dass so eine Idee von Amerika, dass das was ist, was, oder wie Amerika nicht sein soll, dass das mobilisiert und dass das sogar Menschen mobilisiert, von denen ich es nicht erwartet hätte. Und da hat irgendwas ist in Amerika passiert, dieses Gefühl, nee, so wollen wir nicht sein. Also ein bisschen Nachteil für Schwarze ist okay, aber ich möchte nicht, dass die von den weißen Polizisten gekillt werden. Und da ist irgendwie so eine Linie überschritten. Und ich glaube, das sitzt tief drin. Und deshalb ist es für Trump schwer, das so richtig auszunutzen oder das ganz hoch zu peitschen, weil da Schuldgefühl und Gefühle mit erzeugt werden, die keine positiven sind. Und ich war erstaunt, dass das etwas war, das seine Leute sogar dazu gebracht hat, sich von ihm in Teilen abzuwenden, noch bevor Corona dann den Rest getan hat.
Frau Kuhnberg, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage und zur Situation in den Suburbs, in den Vorstädten der USA. Wir kommen damit auch schon ans Ende unserer heutigen Folge von America's Choice. Heute ist Mittwoch, der 12. August. Zu Gast war Kerstin Kuhnberg. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.